Ich klatsche einfach nochmal. Das ist der Podcast Geteilt Vereint und das ist ein besonderer Podcast, weil wir sind zum ersten Mal zu dritt und wir sind auch erst zum zweiten Mal online miteinander verbunden. Das ist deswegen nicht so schlimm, weil die beiden Protagonistinnen habe ich schon besucht, nämlich in der Stadt, die ehemals Karl-Marx-Stadt heißt und jetzt Chemnitz. Und die beiden sind deswegen so spannend und interessant, weil sie sich mit einem Projekt beschäftigen, das Keinheit heißt. Nein, das ist keine Band, sondern es geht um die Frage, wie weit es eigentlich mit der deutschen Einheit gekommen ist. Und Lisa Trebs und Vanessa Bayer beschäftigen sich vor allen Dingen mit der Frage, wie ist es eigentlich in der jüngeren Generation, also der Gen Z Ostdeutschland. Gibt es die überhaupt? Hat es irgendwas Spezielles mit Ostdeutschland zu tun? Oder was bedeutet das? Gibt es so eine besondere Charakteristik oder was treibt die Gen Z Ost um? Und darauf freue ich mich sehr, weil ich weiß, dass beide ehrenamtlich dieses Projekt betreiben und dass sie sehr, sehr viel auf die Beine gestellt haben in sehr kurzer Zeit. Es gibt eine Serie, eine Doku-Serie, es gibt Veranstaltungen, ganz viele andere Dinge, über die werden wir sprechen. Und wir sind deswegen zusammengeschaltet, weil das passiert, was ganz oft passiert, nämlich dass Ostdeutsche bleiben oder gehen. Und schon die Tatsache, dass man über Bleiben oder Gehen redet, ist speziell bei jemanden, die, weiß ich nicht, im Nordhessen aufgewachsen ist, fragt man nicht, oh, bleibst du in Nordhessen? Aber bei Leuten, die in Chemnitz aufgewachsen sind oder bei mir zu Hause in Thüringer Wald oder wie auch immer, da fragt man das schon. Deswegen treffen wir heute Vanessa in Chemnitz und Lisa in Bonn. Und das hat natürlich damit zu tun, dass sie beide beruflich und was das Leben angeht, an diesen beiden Orten sind. Vanessa arbeitet bei einem Projekt, da geht es darum, das Parlament Menschen nahe zu bringen. Und Lisa arbeitet im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Beides also auch sehr, sehr spannende Themen, die mit Demokratie zu tun haben. Jetzt würde ich euch beide gern fragen, erstens, wie ist das mit eurem Aufwachsen gewesen? Wusstet ihr irgendwann, dass ihr Ossis seid? Oder wenn ja, wann ist das eigentlich passiert? Und wie kam es dazu? Gab es dazu irgendeinen Anlass? Vielleicht fängst du an, Lisa.
Genau, also ich habe mir lange Zeit eigentlich gar keine Gedanken gemacht über dieses Wording Ostdeutsch oder was Ostdeutsch sein überhaupt mit mir zu tun hat, weil das gar kein Thema war bei uns. In der Schulklasse beispielsweise gab es eigentlich nur Eltern, die in der DDR groß geworden sind, die deswegen auch Wendezeit miterlebt haben. Und das war quasi so der Status quo. Das heißt, es hatten alle irgendwie eine ähnliche Lebensrealität. Bei mir kam es dann erst, als ich weggezogen bin. Und so ist ja der Prozess häufig, das merken wir auch immer wieder in der Initiative, wenn wir mit jungen Menschen sprechen. Dieser Ostdeutsch-Werdungsprozess ist was, was irgendwie passiert, wenn man weggeht und wenn man auch westdeutsch sozialisierte Menschen trifft. Und so war es bei mir eben auch. Ich bin dann fürs Studium nach Dänemark gegangen für meinen Bachelor. Und wenn ich dort auf andere Deutsche getroffen bin, die auch dort studiert haben, dann waren die eben meistens aus Frankfurt am Main oder aus München, also aus vielen Großstädten in Westdeutschland, aber kaum jemand auch aus Ostdeutschland. Und das hat mich dann schon so bewegt und war auch ein Ausgangspunkt für mich, mir darüber Gedanken zu machen, warum ist das eigentlich so? Warum bin ich hier gerade eine der wenigen Ostdeutschen? Und aber gleichzeitig auch die Frage, wenn ich dann auf andere Ostdeutsche im Ausland getroffen bin, da gab es irgendwie sofort so eine Verbindung und Connection. Und das hat mich dann eben auch gefragt, warum ist das eigentlich so? Und das war für mich so ein bisschen der Ausgangspunkt. Jetzt wohne ich ja eben auch in Bonn und das ist auch nochmal in der Art und Weise was Besonderes, dann eben nicht zurückgegangen zu sein, sondern wegzubleiben und nochmal in einem anderen Setting. Und da begegnet mir die Frage eben auch immer wieder, gerade eben auch mit dem Engagement mit Keinheit. Da gibt es dann häufig Fragezeichen, warum mich das als junger Mensch beschäftigt und warum ich mich auch in Bonn noch damit beschäftige, jetzt wo ich gar nicht mehr in Ostdeutschland lebe.
Ganz viele Leute, die irgendwo in Westdeutschland leben, erzählen mir, dass es in eigentlich jeder größeren Stadt einen Rotkäppchen-Stammtisch gibt. Gibt es den in Bonn auch? Warst du schon dort?
Ich kenne ihn auf jeden Fall nicht, aber ich werde es mal Ich werde es mal googeln und auschecken.
Genau. Sehr interessant. Vanessa, wie ist es bei dir? Wurdest du irgendwann Ostdeutsche?
Also die Frage kann ich mit Ja beantworten. Ich würde schon behaupten, dass ich als Kind, wenn meine Oma in der Dederon-Kittelschürze am Herd stand und
Moment, Dederon. Müssen wir erklären. Was ist das?
Ah. Das ist ein spezieller Stoff, der sehr, ich würde sagen, der ist aus Kunststoff. Ich weiß es
der
gar nicht so richtig.
Der ist zu 100% aus Erdöl, ja.
Ja, und genau. Sehr beliebt für so Strümpfe oder für so Kittelschürzen, weil man den auch schnell reinigen kann und der trocknet auch dann recht fix. Und ich würde sagen,
und
das war schon
ein Bild. Man schwitzt total darunter. Es gibt ja so dieses Klischee der ostdeutschen Hausfrau, die im Sommer nur mit Kittelschürze und Unterwäsche und man schwitzt wie blöde. Genau, hatte meine Oma nämlich auch.
Ja, ich würde schon sagen, dass es ein gängiges Bild ist, dass das so die Omas hatten. Genau, und ich dachte mir halt nicht, wenn meine Oma in dieser Kittelschürze am Herd steht und Jägerschnitzel mit Spirelli kocht, ach, jetzt bin ich aber ostdeutsch und jetzt fühle ich mich auch so richtig ostdeutsch, sondern das war für mich halt ganz normal und das war, ja, so Lebensrealität. Und für mich war das auch erst ein Thema, als ich für das Studium, für ein Praktikum nach Berlin gegangen bin. Dazu muss man sagen, ich bin in der Nähe von Leipzig aufgewachsen, bin dann in Chemnitz zum Studium gegangen und bin aber für ein Praktikum mal nach Berlin und habe zu der Zeit natürlich auch in Chemnitz studiert und irgendwie gelebt. Und da wurden einem ganz viele Vorurteile auf einmal so an den Kopf geknallt, was speziell jetzt vielleicht Sachsen und Chemnitz betrifft, aber was vielleicht auch noch mal gewisse so dialektale Einfärbungen von mir betrifft, obwohl ich jetzt auch nicht so die Person bin, die so krass sächselt.
Komm, jetzt mach mal. Und komm, wir wollen mal ein bisschen reden, wie wir zu Hause eigentlich reden. Ich komme aus Gouda.
Ich bin ehrlich, das kann ich. Also ich kann das nur mit meiner Familie. Also wenn
dann
die
tun
anfangen,
wir jetzt so. Das wird doch wohl gehen. Ich kann das auch total gut mit meiner Familie. Meine Kinder sind um die, also Mitte 30 und genau. Die können das auch nur, wenn sie mit uns zusammen sind.
Ja, wenn ich am Telefon bin mit meinen Eltern, dann switche ich da auch sofort irgendwie rein. Und mein Partner ist dann auch manchmal so, ja, ist so krass, ist so ein, so nicht Tag und Nacht, aber ist schon ein Unterschied. Und genau, das ist mir dann eben in Berlin auch passiert, vor allem mit Menschen, die vielleicht eher in Bayern oder in Hessen und NRW aufgewachsen sind. Und ja, diese Vorurteile oder dieses Anderssein ist dann erst mit dem Weggehen passiert, würde ich behaupten. Und ja, für mein Studium, für den Master bin ich dann auch nach Erfurt gegangen. Also ich bin geblieben und habe sozusagen diese Ostdeutschwerdung hier vor Ort mitgemacht. Und Lisa hatte auch diesen Blick von außerhalb so ein bisschen mehr.
Lisa, wie ist es bei dir mit dem Dialekt eigentlich?
Ich hatte früher auch ganz starken Dialekt, den ich dann irgendwann abgelegt habe. Ich habe mir auch lange Gedanken gemacht, ob das quasi was Bewusstes oder Unterbewusstes war. Ich glaube, also am Anfang schon eher was Unterbewusstes, weil es eben herausgestochen ist und genau, man ja auch irgendwie dazugehören will. Und weil es eben auch einfach so viele Stereotype und Negativkonnotationen auch mit einem sächsischen Dialekt gibt. Und deswegen habe ich es dann irgendwann abgelegt. Aber mir geht es genauso. Also wenn ich mit meiner Familie spreche, auch am Telefon schon allein, dann komme ich auch wieder schnell rein und vor Ort sowieso noch mal viel mehr. Genau.
Das ist schon ganz spannend, ne? Also das würden ja auch Bayern und Württemberger, Schwaben würden niemals darauf kommen, dass es eine gute Idee ist, jetzt den Dialekt nicht zu sprechen. Aber Ostdeutsche, besonders wenn sie diesen sächsischen Dialekt haben, in verschiedener Form, also meine Gotha-Heimat ist ja auch Sachsen-Coburg-Gotha, also ich habe so, das klingt, glaube ich, für Außenstehende so ähnlich wie das, was man in Leipzig oder Chemnitz spricht, vielleicht nicht ganz so wie Dresden, weil das ja so einen Singsang hat. Und es wird so ein bisschen angeguckt, wie die sind ein bisschen dumm, ne? Also wenn man so sächsisch redet, wird man nicht so ganz für voll genommen, also wenn man so einen Dialekt raushängen oder ist es ein anderer Grund, ist es, dass man gleich die Herkunft weiß?
Vielleicht ein bisschen was von beidem. Ich habe auch den Eindruck, dass Sächsisch nochmal so eine Sonderstellung hat in diesem Diskurs oder generell vielleicht jetzt bundesweit, dass es mit besonders negativen Konnotationen versehen ist. Und man sieht ja auch, dass jetzt sehr viele Influencer hochkommen, die auch so einen so Dialekt-Influencer vielleicht sind, also eher so sächsische Mundart dann auch haben. Und dass da so ein, Ich habe schon das Gefühl, dass sich jetzt fast so ein Fetisch für sächsischen Dialekt entwickelt. Und ich würde gerne auch noch andere ostdeutsche Dialekte mehr hören. Also gerne mehr Brandenburgisch oder ja, ich meine, Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es ja auch ein paar Einfärbungen. Ich hätte schon Lust, wenn das ein bisschen diverser wird, weil es gibt ja nicht diesen ostdeutschen Dialekt und Sächsisch ist ja auch nicht stellvertretend oder sollte nicht stellvertretend dafür stehen. Es gibt ja so viele unterschiedliche Dialektgruppen.
Ja, aber spannend, ne? Also ich habe es mir übrigens abgewöhnt in der 10. Klasse, also mitten noch in der DDR, weil ich an einem Rezitationswettbewerb teilgenommen habe und hatte mir, früher hatte man so Kassetten so und hab aufgenommen, was ich sagen will und habe es mir dann angehört und fand es so schlimm, dass ich mir innerhalb sehr kurzer Zeit abgewöhnt habe und später wieder ein bisschen angewöhnt habe, weil es dann auch so ein bisschen sehr heimatlos war. Wir müssen einmal über Keinheit sprechen. Also erstmal ganz grundsätzlich über das Projekt. Ihr habt euch irgendwann entschieden zu sagen, dass mit der deutschen Einheit und der Generation, der wir angehören, also die Gen Z, das ist bisher noch nicht so richtig betrachtet. Wie kam es dazu?
Wir haben 2022 gestartet und das eigentlich eher als zwei Freundinnen. Also wir hatten ja schon erzählt, ich war die, die weggezogen ist und Vanessa die, die geblieben ist. Und wir haben uns trotzdem, also wir sind zusammen zur Schule gegangen und dann aber eben nach dem Abi unterschiedliche Wege gegangen waren, aber natürlich trotzdem im Kontakt. Und das war irgendwie eins der Themen, über die wir mal gesprochen hatten und wie es uns eigentlich damit geht, obwohl wir so unterschiedliche Wege irgendwie eingeschlagen sind. Und dann haben wir gemerkt, irgendwie geht es uns trotzdem ähnlich. Also dieses Thema Ostdeutschland, Ostdeutsch sein, beschäftigt uns irgendwie. Und am Anfang, genau, war das eher so ein Gefühl von, okay, wir sind ja schon mal zwei, denen es so geht. Vielleicht geht es noch mehr Leuten so. Und da wollten wir eben auf Spurensuche gehen. Und haben dann als Filmprojekt gestartet und haben mit 10 jungen Menschen gesprochen, vor allem in Chemnitz, aber auch breiter in Ostdeutschland. Wie es ihnen mit unterschiedlichen Themen geht. Also was betrifft sie als junge ostdeutsche Menschen in Ostdeutschland, aber auch nicht nur. Also wir haben auch Leute interviewt, die weggezogen sind, die auf dem Land wohnen, die in der Stadt wohnen, auch Leute mit Migrationshintergrund, also um so ein möglichst breites Bild auch von einer jungen Generation abzubilden und dann eben über unterschiedliche Themen zu sprechen, sei es irgendwie Erinnerungskultur und Aufwachsen. Aber auch, wie sie das Thema Ost-West selber wahrnehmen, gleichzeitig aber auch Herausforderungen, Frust mit der Region und wie man damit umgeht, und eben auch das große Thema Zukunft, genau, wie gestalten wir als junge Generation den Osten auch mit? Genau, und das war so ein bisschen unser Ausgangspunkt und auf diesem Prozess haben wir aber gemerkt, das interessiert so viele junge Menschen und wir haben so einen Puls getroffen und wollten da einfach gerne weitermachen, auch über das Filmprojekt hinaus und haben dann eben gestartet, auch Workshops zu geben, auf Podien aufzutreten, genau, und eben auch Social Media Arbeit zu machen und dann ist es irgendwie immer größer geworden und jetzt stehen wir, wo wir stehen.
Und jetzt kennen ganz viele Leute Keinheit. Wir werden euch auf jeden Fall diese Interviews hier verlinken und dann wisst ihr auch, wie ihr weiter anschauen könnt, was Keinheit so macht. Ich finde diese Filmdoku wirklich sehr, sehr spannend, auch weil sie so unterschiedlich ist. Und daran knüpft sich ein bisschen meine nächste Frage. Gibt es eigentlich Sachen, wo ihr sagt, das haben eigentlich alle erzählt?
Ich würde sagen, es gibt gar nicht diese eine Position in dieser Doku, weil wir eben 10 verschiedene Personen haben, die unterschiedliches Aufwachsen haben, also mit Menschen oder mit Elternteilen, die vielleicht auch migriert sind, die vielleicht auch um die Wendezeit gekommen sind. Und das sind ja nochmal ganz andere Lebensrealitäten als mit Elternteilen, die vielleicht schon länger hier vor Ort auch leben. Und wir haben auch gemerkt, dass diese Frage, ah, gibt es diese ostdeutsche Identität und was bedeutet das für dich, nicht pauschal von allen be gleich beantwortet wurde und dass es da auch unterschiedliche Wahrnehmungen gibt von, ich weiß es noch nicht so richtig für mich, wie sich das ausgestaltet oder ich fühle mich auf jeden Fall ostdeutsch aus den und den Gründen und das sind dann auch wieder unterschiedliche Gründe und andere haben dann aber auch gesagt, nee, ich fühle mich nicht speziell ostdeutsch. Aber ein ganz schönes Beispiel ist auch immer Maslum, was wir anbringen, weil Maslum von sich selber sagt, dass er Sachse mit Migrationshintergrund ist und das mehr so auch diesen regionalen Bezug hat und natürlich auch den Bezug ja, zu seinen Eltern. Und das ist irgendwie voll schön zu sehen, dass es da so viele unterschiedliche Ausprägungen gibt, die wir auch versuchen zu zeigen. Also es gibt nicht diese eine Identität. Und du bist auch nicht daran gebunden, dich so und so zu definieren. Und du darfst dich selber definieren. Und das darf ganz vielfältig sein. Und dafür plädieren wir auch immer ein bisschen, dass es noch viele andere Facetten gibt von Menschen und dass es ein Teil ist, der vielleicht auch relevant ist für Menschen. Aber wir sagen jetzt nicht, dass sich dann auch alle so outen sozusagen müssen, sondern uns ist wichtig, einfach den Raum zu geben, sich damit auseinandersetzen zu können.
Aber ich finde, was vielleicht schon aufgefallen ist, ist in der Doku, und wir hatten vorher auch einen längeren Prozess, um Leute quasi auszuwählen, um eben auch diverse Stimmen zu zeigen, war dennoch, dass alle irgendwie den Osten mitgestalten wollten. Und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise, sei es nun auf politischer Ebene oder kulturell, musikalisch, wie auch immer, irgendwie gab es immer so einen Willen, irgendwas zu machen und das dann eben auch umzusetzen. Also wir haben einfach eine sehr aktive Generation in diesen Interviews auch erlebt. Und das war voll schön zu sehen und gibt auch Mut.
Du sagst das Stichwort Mut gerade und das wäre eigentlich auch schon meine Frage. Ist es eigentlich braucht man ein bisschen mehr Mut zu sagen, ich bin Ostdeutsch, als zu sagen, ich bin Hessin oder irgendwas?
Ich glaube mittlerweile gar nicht mehr so. Also wir erleben schon auch, dass unsere Generation viel selbstbewusster mittlerweile auch mit einer Ausprägung umgeht. Ich sage mittlerweile auch allen Leuten, wo ich herkomme und was ich mit meinem Land
Ungefragt
einfach,
quasi.
weil ich davon
Übrigens.
überzeugt bin. Genau, dass es auch irgendwie wichtig ist, dass diese Stimmen auch gesehen werden und dass man eben nicht nur denkt, mit Sachsen ist ein bestimmtes rechtes Bild zum Beispiel in Verbindung gebracht, sondern Leute wissen dann auch, okay, Lisa kommt auch aus Sachsen und ist irgendwie gar nicht so wie dieses stereotype Bild. Und damit bricht man ja auch auf. Also ich glaube, dieses Selbstbewusstsein tut eigentlich auch richtig gut.
Ja, der Osten ist blau, der Osten ist rechts. Ne? Ich sehe schon wieder die Zeitungsüberschriften vor mir bei irgendwelchen Wahlen, schon fast egal welche Wahlen. Aber die Überschrift, irgendwie AfD hat verloren in Mecklenburg-Vorpommern, waren gerade ja ein paar Kommunalentscheidungen, die findet man halt dann doch leider ganz selten. Und deswegen funktioniert das ganz gut mit dem Stereotyp. Ich werde das auch ganz oft gefragt in Berlin von Journalistinnen und Journalisten, wieso ist denn der Osten so rechts? Wenn man sich dann bestimmte Regionen in Hessen, in Baden-Württemberg, in Bayern anschaut, dann sieht man, der Unterschied ist da nicht so groß in ländlichen Räumen, auch wenn es eine andere Geschichte hat. Aber die Zuschreibung ist schon ganz schön krass. Also deswegen habt ihr, glaube ich, mit eurem Projekt auch wirklich einen guten Nerv getroffen, um mal zu sagen, nee, übrigens, es sind ganz stabile Leute. Und für die ist es auch ein bisschen schwerer, dort, wo sie sind, in Ostdeutschland zu dem zu stehen. Also am Brandenburger Tor ist es ja ganz einfach, eine Demo für das Gute und Schöne zu machen. Wenn man das in Bautzen macht, ist das ein bisschen was anderes. Da kann schon auch passieren, dass man noch mal auf andere Weise angefeindet wird und so. Und ich finde das schon auch ein wichtiger, relevanter Unterschied. Das meinte ich so ein bisschen mit dem Mutiger. Aber was die Identität angeht, da sagt ihr, da muss man jetzt nicht besonders mutig sein, um sich auf die eigene Herkunft zu beziehen.
Also wir merken schon bei der jüngeren Generation, also Generation Z, die von 97 bis, also es gibt, ist immer ein bisschen fließend, wir sagen so 2010, 2012 geboren ist, merkt man schon, dass die schneller selbstbewusst damit werden, während ich, wenn ich jetzt noch in anderen Räumen unterwegs bin, wo vielleicht eher so eine Wendegeneration auch mitsitzt, sehr oft auch höre, aber wir müssen selbstbewusster damit werden, dass wir Ostdeutsch sind und wir müssen Transformationskompetenz hervorheben. Und ich glaube, so eine Gen Z macht das schon von alleine mit auch, dass sie sich das ja, aneignet. Und auch weil der Diskurs vielleicht nochmal präsenter und auch diverser geworden ist in den letzten Jahren.
Es gibt ja so ganz viele Vorurteile, ne, oder Zuschreibungen. Also die Ostdeutschen sind abgehängt und gerade nicht selbstbewusst. Und gibt auch Sachen, die real sind, zum Beispiel der Unterschied bei Einkommen oder Erbschaften oder Vermögen oder sowas. Aber würdet ihr sagen, es gibt von diesen Zuschreibungen Sachen, die man eigentlich von negativ auf positiv drehen könnte? Also Transformationserfahrung ist für mich jedenfalls so ein Ding, dass man schon sagen kann, ja, Das sind Leute, die haben eine Erfahrung gemacht, die hat in Westdeutschland eigentlich niemand gemacht, von einem System auf das andere. Und das ist ja auch über Generationen weitergetragen. Also dieses, wir haben das geschafft oder wir haben es eben nicht geschafft, es war eine Verlusterzählung oder eben wir haben es hinbekommen und es war nicht einfach. Wie guckt ihr da drauf? Gibt es so was man umdrehen kann?
Ich glaube, wo man auf jeden Fall hinschauen kann, ist, dass schon mit den Nullerjahren, ja, also sollen wir nochmal Nullerjahre erklären, Vespa-Schlägerjahre?
Ja, erklär kurz. Ich bin nicht sicher, ob alle wissen, die hier zuhören, was es ist, genau.
Genau, es kam mir dann so der Begriff auf Baseballschlägerjahre, wo eben Rechte und Rechtsextreme sehr präsent waren, wo viel auch Gewalt eskaliert ist gegenüber migrantischen Menschen und aber auch gegenüber Menschen, die sich einfach engagiert haben. Und wir bekommen jetzt auch immer wieder zu hören, dass es jetzt so ein Baseballschlägerjahre 2.0 gibt. Und dass das wieder aufkommt, auch in unseren Workshops, wenn junge Menschen erzählen, dass sie auch ein bisschen Angst haben, sich vielleicht ja progressiver oder anders zu äußern. Oder wenn es auch Angriffe gibt auf so Jugendclubs. Und gleichzeitig kann man aber auch dahin schauen, weil viele Menschen vor Ort schon sehr lange daran arbeiten, rechte Strukturen einzuhegen und auch Strategien entwickelt haben dagegen und Strategien entwickelt haben, ja, das Ganze diverse zu gestalten, Räume zu öffnen, demokratische Räume zu gestalten. Und das ist auf jeden Fall auch was, wo man lernen kann und von diesen Strukturen vor Ort und sich fragen kann, okay, wie können wir das vielleicht auf andere Regionen jetzt auch anwenden, weil es natürlich ein Problem ist und eine Herausforderung, die bundesweit stattfindet. Und damit hinzuschauen zu den Menschen, die das schon seit Jahrzehnten machen und da krasse Arbeit leisten, auch wie wir schon gesagt haben, mit viel weniger finanziellen und personellen Ressourcen. Ja, das ist vielleicht sowas, wo man ja vielleicht nicht von Umdeuten reden kann, aber was man hervorheben sollte und auch das als Lernort oder so sehen sollte.
Oder das ist auch einer der Gründe, weshalb wir uns auch mehr mit intergenerationellem Austausch beschäftigen, weil wir eben sagen, wir können als junge Generation auch super viel lernen von älteren Generationen und gleichzeitig gibt es auch so ein Unverständnis dafür, warum uns bestimmte Themen noch beschäftigen. Also, dass man auch einfach aus so einem intergenerationellen Raum nochmal richtig viel ziehen kann.
Was sind das für Fragen, die euch beschäftigen, die vielleicht eure Altersgenossinnen in Westdeutschland nicht beschäftigen?
Also schon nochmal dieses Thema strukturelle Ungleichheit zwischen Ost und West. Also wir kennen ja alle die Karten, auf denen man quasi die Teilung Deutschlands nochmal nachvollziehen kann, wenn es Erbe betrifft, Löhne und so weiter. Also das ist natürlich auch was andere Generationen betrifft, aber uns betrifft das ja auch nochmal in dem Sinne, weil es unsere Zukunft auch mitbestimmt und immer davon gesprochen wird, dass man 35 Jahre nach der deutschen Einheit ja nicht mehr darüber sprechen sollte oder auch ein ja, gewisses Gefühl oder ein Unverständnis da ist, warum wir das als junge Generation noch tun. Und wenn wir aber genau dorthin schauen, auch inwiefern wir beispielsweise bestimmte Führungspositionen anstreben können und so weiter oder da überhaupt einen Zugang zu haben, dann betrifft uns das ja natürlich sowohl auf einer persönlichen Ebene als auch gesellschaftlich. Genau. Also das ist auf jeden Fall eins der Themen.
Ich mache jetzt mal ein Beispiel für den intergenerationellen Austausch. Gibt es etwas, ich bin 66 geboren, gibt es etwas, wo ihr sagen würdet, das habt ihr wirklich verkehrt gemacht oder die Frage wollten wir immer schon mal stellen oder die Frage stellen wir immer den Leuten aus deiner Generation?
Ich weiß es gar nicht so richtig.
Ich glaube gar nicht unbedingt so eine Frage oder auch, ich glaube, dieses, ihr habt irgendwie einen Fehler gemacht oder so, ist weniger präsent auch in Ostdeutschland. Dazu gibt es auch ein paar wissenschaftliche Belege oder Daniel Kubiak zum Beispiel hat dazu auch Beiträge geleistet, wo es darum geht, dass wir als junge Generation ja auch mitbekommen haben, wie viele Leute in unserem Umfeld gestruggelt haben, also Probleme hatten, Herausforderungen hatten mit der Wendezeit und dadurch sozusagen auch eine gewisse Art von unterstützender Haltung dabei hervorgekommen ist und die fühle ich schon auch. Also man könnte natürlich sagen, dies und jenes war falsch oder man hätte die deutsche Einheit anders gestalten können. Oder in der Nachwendezeit hättest du dich doch auch für dieses und jenes engagieren können. Aber dadurch, dass man irgendwie weiß, dass es so ein krasser Systemumbruch war und dass viele Leute erstmal wieder irgendwie von vorne anfangen mussten oder ein komplett neues System ja auch erlernen mussten und sich dadurch ja auch Folgen für Familie und so weiter ergeben haben, dass man deswegen vielleicht genau gar nicht so eine Schuldzuweisung hat in dem Sinne, sondern eher auch eine unterstützendere Haltung.
Ich denke auch an uns ist es jetzt gar nicht so daran, das zu bewerten, wie das bewerkstelligt wurde. Im Endeffekt oder im Nachhinein kann man immer sagen, ah, das hätte der ja besser machen können. Jetzt ist man ja klüger sozusagen, mit dem Blick von heute. Für uns ist es mehr die Herangehensweise, dass wir versuchen, Dinge zu hinterfragen und zu verstehen, die passiert sind, auch den Menschen einfach passiert sind, älteren Generationen. Und ja, das vielleicht auch noch mal kritischer zu hinterfragen, wenn es jetzt auf ja Leben in der DDR oder so geht, wie da Leben ausgestaltet wurde, aber wie die Einheit von der älteren Generation gestaltet wurde, liegt, glaube ich, nicht bei uns, dann das so zu bewerten, sondern jetzt auch damit umzugehen und zu schauen, wie wir von hier aus weitergehen. Mit diesem Blick nach vorne und zu fragen, was wir uns wünschen und wie wir das bewerkstelligen können gemeinsam.
Und das ist auch die Frage, die ich als nächstes habe. Also, ihr arbeitet ja selber einfach daran und sitzt jetzt nicht irgendwo auf dem Sofa und sagt, wir wünschen uns gerne, dass das und das passiert für die deutsche Einheit, sondern eigentlich ganz das Gegenteil. Wenn ihr jetzt formulieren solltet, was muss eigentlich passieren, damit das K weg kann aus eurem Titel?
Also ich hoffe, das K bleibt auch ein bisschen, weil es heißt ja nicht, dass wir alle irgendwie gleich werden müssen mit einer Einheit. Wir verstehen oder wir würden den Einheitsbegriff auch eher als Einheit in Vielfalt sehen. Es gibt viele tolle regionale Unterschiede, die auch gerne bleiben dürfen. Auch zum Beispiel so dialektale Sachen, wie wir es vorhin schon gesagt hatten, sind ja auch so Besonderheiten, die so eine Einheit vielfältig machen und bereichern. Und das sollte auch so bleiben dürfen. Aber wenn es jetzt vielleicht um so strukturelle Ungleichheiten geht, sollte es schon auch darum gehen, dass Lebensverhältnisse in Ost und West angeglichen werden, damit sich vielleicht oder damit die Wahl, ob man bleibt oder geht, vielleicht ein bisschen freier werden kann, weil es ja immer die Frage ist, unter welchen Bedingungen stelle ich mir diese Frage und ja, wie frei kann ich das dann wirklich wählen? Genau, das wären zum Beispiel so wichtige Themen, also auch vielleicht eine Debatte um Grunderbe oder ja.
Finde ich sehr spannend. Also dieses, ich dachte gerade daran, dass es ja in beide Richtungen Unterschiede gibt, ne? Also das eine ist, das, was du gerade angesprochen hast, das gibt viel weniger Erbschaften, viel weniger Vermögen in Ostdeutschland. Und man kann halt nicht damit rechnen, dass man die zwei Wohnungen erbt von den, weiß ich nicht, Eltern und Großeltern und damit ausgesorgt hat, und sich auf andere Sachen konzentrieren kann. Viele Rückkehrerinnen erzählen mir jedenfalls, sie tun das, weil das mit der Verbindung von Beruf und Family in Ostdeutschland sehr viel selbstverständlicher ist, die Strukturen auch besser sind, also nach wie vor mehr verlässliche Kita-Plätze, Ganztagsplätze da sind und das in Westdeutschland nach wie vor nicht der Fall ist, so dass man auch so einen Unterschied auch noch mal in die andere Richtung hat, und zwar sowohl von der Einstellung und Haltung her, wie von den Strukturen her. Würdet ihr sagen, dass wir an sich sehr viel mehr voneinander lernen könnten, also gerade in solcher Weise? Oder habt ihr das Gefühl, das sind dann eben individuelle Entscheidungen und darüber wird dann gar nicht lange geredet?
Also ich denke, es wäre schön, wenn wir uns darüber mehr unterhalten könnten und wenn es da mehr Räume für gäbe. Wir versuchen das auch immer mehr, also gerade auch bei dem Thema Transformation, Transformationsausgestaltung. Das ist natürlich nochmal eine besondere Situation in Ostdeutschland seit den 90er Jahren und so weiter, aber trotzdem hatte man ja zumindest auf wirtschaftlicher Ebene auch, also gibt es ja auch Transformationsräume deutschlandweit und da voneinander mehr ins Gespräch zu kommen. Das passiert ja auch schon zum Teil, ne? Aber genau, das auch einfach zu nutzen, finde ich total hilfreich, weil das erweitert ja auch den Horizont und die Möglichkeiten, die man, von denen man eben einfach lernen kann.
Aber erzählt ihr da, also erzählst du da in Bonn davon, wie du aufgewachsen bist? Also das, wahrscheinlich hattest du einen Schlüssel mit 5 oder mit 7, weiß ich nicht. Und bist alleine nach Hause gekommen und es war selbstverständlich, eine Ganztagsbetreuung zu haben. Und also ich frage das deswegen, weil ich in den 90er Jahren, als ich im Bundestag gekommen bin, das Wort Rabenmutter gelernt habe. Ich kannte das vorher nicht. Und ich wurde gefragt, ob ich mich als Rabenmutter fühle, weil doch jetzt meine Kinder in Thüringen auf dem Dorf sitzen mit dem Vater und ich bin in Erstborn und dann Berlin unterwegs und wie sich das eigentlich anfühlt. Und ich musste mich irgendwie tausendmal erklären. Und ich kannte dieses Wort gar nicht, weil ich so eine Selbstverständlichkeit hatte darin, dass irgendwie beide Eltern natürlich berufstätig sind. Und ja, ich hatte Sehnsucht nach meinen Kindern, die hatten Sehnsucht nach mir, aber es war niemals die Frage, ob ich jetzt irgendwie kategorial eine Versagerin bin, weil ich doch auf die Idee komme, so eine Art von Karriere einzuschlagen. Also redest du in Bonn darüber? Ungefragt so? Oder wie sieht es aus?
Ungefragt vielleicht nicht, aber also im Gespräch mit Freundinnen natürlich irgendwie schon, ne? Weil also in meinem Umkreis bekommen gerade auch einige meiner Freundinnen Kinder und da ist das natürlich irgendwie schon auch Thema. Aber also ich habe das Gefühl, und das ist dann natürlich ja auch im freundschaftlichen Rahmen, ne? Dass da, also natürlich ist da irgendwie eine Offenheit darüber zu sprechen und auch über Prägung zu sprechen und genau, wie man Sachen dann auch machen kann. Aber natürlich kriegt man ja immer irgendwie von der Sozialisation was mit und nimmt davon ja auch wiederum was mit. Genau. Also ich werde es wahrscheinlich auch wieder ähnlich machen wie meine Eltern, einfach weil ich das so kenne und weil es irgendwie auch gut lief und dann muss man sich eben so einpegeln.
Ist ja was aus dir geworden, ne? Obwohl, genau. Ja, und das ist, also ich sag, für Frauenrollen auch total, ne? Ich finde ja da, dass meine Mutter, meine Großmutter, alle Mütter meiner Freundinnen haben selbstverständlich gearbeitet und niemand von uns hatte das Gefühl, dass sie vernachlässigt sind. Und um ehrlich zu sein, haben wir auch diese Freiheit natürlich genossen, die wir hatten, weil wir miteinander Sachen machen konnten. Das ist schon nicht unerheblich. Genau.
Ich finde auch gleichzeitig eröffnet oder haben wir jetzt als vielleicht jüngere Generation auch nochmal die Chance, den Diskurs darum zu erweitern, wenn es auch um Aufteilung von so Care-Arbeit geht und wer vielleicht dann auch die Mehrbelastung trägt. Weil wenn ich auch in meinem familiären Umfeld schaue, ist es natürlich trotzdem so, dass bei älteren Generationen dann da trotzdem viel mehr Belastung auch im häuslichen Umfeld einfach da ist. Und es ging ja auch vielen Frauen so, wenn man den Diskurs um Ostdeutschland oder die DDR mitverfolgt. Also da können wir jetzt auch, glaube ich, das nochmal erweitern und nochmal vielleicht gerechter gestalten dann als Generation.
Voll, also ich meine, das war ja nicht so in der DDR, dass die Care-Arbeit gleich verteilt war, ne? Also die Frauen haben zwar gearbeitet, aber sie haben trotzdem mehr Putzen und mehr, weiß ich nicht, alles, was so ist an Familienarbeit unternommen. Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema kommen, weil ich gelernt habe, ihr seid mit dem Projekt auch in Osteuropa gewesen. Wieso jetzt nicht in Frankreich oder Dänemark, sondern in Warschau wart ihr, glaube ich, und in Budweis. So. Also wie kam es dazu und warum nicht das andere?
Wir sind ja hier in Chemnitz mit der Kulturhauptstadt auch gestartet, mit der Seriendoku. Wir hatten eine kleine Mikroförderung. Und dann gab es die Option auf einen Open Call, wo man auch intergenerationales Arbeiten eben nochmal stärker fokussieren konnte. Und natürlich im Rahmen der Kulturhauptstadt war es auch wichtig, noch europäische Partner zu finden. Und für uns war es wichtig, Partner zu finden, die auch eine ähnliche Geschichte haben, also auch Transformation um 89, 90 eben erlebt haben, aber natürlich auf eine ganz andere Art und Weise. Also haben wir nach Ostmitteleuropa geschaut und gleich an die Nachbarn uns gewandt, nach Polen und Tschechien und sind da auf tolle Organisationen getroffen. In Polen, in Warschau hatten wir Ważne Sprawy an unserer Seite. Das sind richtig krasse junge Menschen, die wirklich hochprofessionell auch die Themen der Gen Z in den Diskurs in Polen mitbringen. Also die da wirklich progressiv vorangehen. Und in Tschechien, in Budweis hatten wir Postbellum und Majalis an unserer Seite. Also eine Kombi aus jungen Menschen und Menschen, die schon länger auch so Erinnerungsarbeit und Erinnerungskultur machen. Und da sind wirklich tolle Sachen entstanden. Also wir haben mit denen Workshops gemacht und Ich war selber in Polen dabei, deswegen kann ich jetzt kurz noch dazu einen Einblick geben. Da wurde das erste Mal so deutlich, dass sich diese Generation auch mit der familiären Geschichte auseinandersetzt, weil sich sonst eher auf einer gesellschaftlichen Ebene damit auseinandergesetzt wird. Sozialismus ist das Schlimmste, was uns passieren konnte, und wir sind jetzt froh, dass es vorbei ist. Und das ist so das, was sie wissen. Und dieser familiäre Aspekt ist aber dann so ein bisschen runtergefallen, und viele haben dann so Fotos mitgebracht und sich das erste Mal damit auch auseinandergesetzt und fanden das richtig schön, so einen Raum zu haben, auch darüber reden zu können. Und daraus sind tolle Collagen entstanden, die wir jetzt auch in einer Ausstellung präsentieren konnten Ende letzten Jahres, die hoffentlich auch mal wandert. Die Idee ist, dass sie auch an andere Orte wandern kann. Genau.
Es ist ja ganz spannend, dass die Revolutionserfahrung und die Widerstandserfahrung in den osteuropäischen Ländern sehr unterschiedlich ist. Also in der DDR waren wir halt ein paar wenige. In Polen, Solidarność, da waren total viele. Und heute ist es so, dass sowohl die Leute, die gerade in der Opposition sind, wie die gerade in der Regierung sind, auch wenn sich das wechselt, immer alle von Solidarność kommen oder deren Nachfolger sind. Und es ist schon eine andere Kiste als in Deutschland oder in Tschechien gab es halt die Charta 77 und auch eine größere Bewegungen, als es sie jemals in der DDR gegeben hat. Und es gab halt gibt halt kein Westdeutschland. Also Westeuropa ist ja nicht dasselbe wie, man spricht die gleiche Sprache und vereinigt sich dann mal ganz schnell und dann geht es schon zuutsche. Aber Lisa, du hattest angehoben.
Ich war nämlich in Tschechien mit dabei, in Budweis, und es war auch ganz spannend, da mit zwei unterschiedlichen Organisationen zu arbeiten. Und genau, Majales ist eben ein Festival, das einmal jährlich stattfindet und in Budweis dann eben auch von AbiturientInnen organisiert wird. Also genau. Und das war auch der Kontext, wo wir dann Workshops mit durchgeführt haben. Und ich fand es total überraschend, wie reflektiert, also selbst auch schon im Schulkontext, die jungen Menschen waren in Bezug auf ihre eigene Geschichte und was das mit ihnen selbst zu tun hat. Und die haben auch super viele eigene Familiengeschichte mit reingebracht, mit Bildern und Geschichten und haben das da auch sehr offen geteilt. Also das war richtig schön zu sehen, was da für eine Offenheit da ist, das untereinander zu teilen, aber eben auch mit uns und da auch zu schauen, was sind da eben auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und du hattest das ja jetzt auch schon angesprochen. Der Unterschied ist eben, dass man in dem Sinne keinen zweiten Teil hatte. Also das deswegen auch die Erzählung danach eine ganz andere ist als die, die wir auch in Deutschland irgendwie erleben über die Nachwendezeit.
Wie ist das mit euren eigenen Familien? Also wenn ihr darüber reden wollt, habt ihr eure eigenen Verwandten auch irgendwann damit konfrontiert? Also positiv wie negativ? Wie finden die, dass ihr das macht?
Ja, meine Eltern sind da sehr supportive. Die freuen sich, dass ich mich mit dem Thema beschäftige. Aufgrund dessen sind wir auch noch mal stärker ins Gespräch gekommen. Viele Dinge, die früher vielleicht auch mal beiläufiger erzählt wurden, haben für mich jetzt mehr Kontext und kann ich auch besser einordnen, was passiert ist und auch, wie sich meine Eltern dann damit gefühlt haben. Also daraus entstehen natürlich sehr schöne Gespräche. Es gibt aber auch Familienmitglieder, die, ja, glaube ich, nicht ganz verstehen, was man da macht, aber vielleicht eher aus einem Aspekt von, okay, Engagement in der Art und Weise kann ich gar nicht nachvollziehen, weil es die Möglichkeit oder weil sie gar nicht denken, dass es so eine Möglichkeit gibt, auch neben Arbeit, weil Engagement muss man sich eben auch leisten können. Und wenn man die zeitlichen und finanziellen Ressourcen dafür nicht hat, dann ist das natürlich nicht machbar und man kann sich gar nicht vorstellen, was macht Vanessa da eigentlich. Und ja.
Ja, ich wusste auch lange Zeit nicht, wie ich es meinen Eltern erzählen soll, weil ich eben vorher schon viel auch auf Gegenwind gestoßen bin in Bezug darauf, warum ich mich damit als junger Mensch damit beschäftige. Genau. Und irgendwie, genau, wusste ich da nicht so ganz, wie ich mit ihnen da rantreten soll. Aber also, als sie es dann wussten, waren die auch voll supportive und also unterstützen das auch. Und meine Eltern haben sowieso im Familienkontext schon immer viel über die DDR-Zeit gesprochen. Das war auch am Abendbrotstisch oft ein Thema, auch Vergleiche zu ziehen von damals zu heute. Aber was jetzt durch die Initiative nochmal stärker geworden ist, ist, dass wir uns auch mehr über Nachwendezeit unterhalten haben, weil das war lange irgendwie so eine Blackbox für mich, was meine Eltern oder Familie generell dann so erlebt hat, weil es eben auch viel mit Schmerz verbunden war.
Würdet ihr sagen, es gibt eine neue Ostidentität Gen Z?
Also keine, die wir jetzt pauschal, wo wir den Finger drauflegen könnten und sagen könnten, das ist die Ostidentität der Gen Z, weil wir sagen, es gibt nicht diese eine Identität und Identität ist vielfältig und vielschichtig und es gibt unterschiedliche Marker für unterschiedliche Personen, woran sie das festmachen. Und für uns in der Initiative selber würde ich sagen, wir legen dann großen Wert drauf, dass wir eben nicht diese Ostalgieschiene haben und dass wir uns schon konstruktiv mit Geschichte, DDR und Wendezeit auseinandersetzen, aber das auch als Ausgangspunkt nehmen, um dann eben zu fragen, okay, wie machen wir jetzt aber damit weiter? Also wir können das ja tot analysieren, aber wie kommen wir von hier jetzt auch zu einem Ort, wo wir vielleicht in Zukunft gerne leben wollen? Wie stellen wir uns das vor? Und das funktioniert eben auch nur mit einem Verständnis für Vergangenheit. Also warum sind Strukturen gerade so, wie sie sind? Warum fühlen sich Menschen vielleicht nicht gehört und nicht gesehen? Ja, ohne das zu betrachten, haben wir gar kein Verständnis davon. Und deswegen versuchen wir da ja so einen schönen Mittelweg sozusagen, immer mit dem Blick nach vorne.
Wir sehen eben die Vielfältigkeit von Identitäten und das ist immer richtig wichtig hervorzuheben, weil es eben genauso wie es nicht den einen Osten gibt, die eine ostdeutsche Identität gibt, sondern die eben vielschichtig ist.
Und die Zukunft, in die ihr euch vorstellt, die ist natürlich auch vielschichtig, wie ich mir, also würde ich mir auch so vorstellen. Wie kommt man da am besten hin? Mit der E-Schwalbe oder wie macht man das? Die E-Schwalbe steht für mich so ein bisschen für, ne? Man darf ja auch eine Tradition haben und irgendwie in Westdeutschland viele meiner Freunde erzählen immer von der Vespa oder keine Ahnung davon, dass immer die Frage war, hast du eine Levi's oder eben nicht? Und so, es gibt ja da auch ganz viele solche Traditionen, die mit Produkten oder mit Rezepten zu tun haben. Ihr habt euch auch mit Eierschecke intensiv beschäftigt. Ist jetzt, also ich bin draußen bei Eierschecke, aber trotzdem ein ganz wichtiges Thema. Genau.
Eierschecke, wichtiges Thema, ja.
Ja, voll, genau.
Also man muss ja auch gar nicht alles ablegen von damals, ne? Weil wir haben ja auch schon erwähnt, das ist ja auch was, was einem mitgegeben wird, was einen prägt und was man ja auch weitergeben kann. Also das ist ja gar nicht auszuschließen. Aber genau, gleichzeitig ist es eben wichtig, das nicht ausgrenzend zu gestalten und exklusiv, sondern eben möglichst ja, vielfältig und dann eben auch in die Zukunft schauen. Also, dass wir eben nicht nur beharren an diesen Vergangenheitsstrukturen, sondern eben auch mit dem offenen Blick in die Zukunft schauen. Und da haben wir mit der ostdeutschen Gen Z auf jeden Fall auch eine Generation, die mit anpackt und da auch Lust hat, was mit zu verändern.
Die E-Schwalbe ist vielleicht ein schönes Bild. Ich überlege mal übers Wochenende, ob ich vielleicht auch noch ein schönes Bild finde. Ich würde schon sagen, also ich bin auch bei Lisa auf jeden Fall. Ich würde aber schon sagen, dass es viel auch darum geht, wie ob sich Menschen gesehen fühlen und gehört fühlen und dass wir da auch stärker dran arbeiten müssen, weil eben junge Menschen, Gen Z und dann auch jetzt die Gen Alpha, die noch kommt, auch keine eigene Lobby haben. Also wir haben keine Wirtschaftskraft. An der Wahlurne sind wir jetzt auch nicht so stark vertreten, einfach numerisch gesehen. Und es gibt keine Lobby sozusagen für uns. Also wir müssen das selber irgendwie machen und selber Stimmen einbringen. Und das versuchen wir eben auch mit der Initiative. Also zuhören, junge Menschen einladen und auch ernst nehmen. Also nicht ständig fragen, ah ja, das ist aber putzig, dass ihr euch noch dafür interessiert, warum denn uns, sondern wirklich auch konstruktiv irgendwie mit denen auf Augenhöhe sprechen. Das wäre für mich auch sehr wichtig, dass wir die einfach ernst nehmen, weil die können auch ganz viel erzählen und haben da schon auch selber einfach jetzt Herausforderungen in ihrem Leben, von denen wir ja lernen sozusagen könnten.
Ich muss es einmal noch kurz erklären. Also die Eierschecke ist sozusagen der sächsische Saumagen, ne? Also es ist ein Kuchenrezept, was man in Sachsen kennt. Nicht, dass jetzt hier alle sich fragen, was ist das? Und dann googelt man und denkt, es gibt irgendwie, es wäre ein, ich weiß es nicht, ein technisches Gerät oder so. Nein, es ist einfach ein Kuchenrezept. Und daran scheiden sich die Geister. Ich habe eine letzte Frage an euch, beide. Und zwar, wenn ihr euch frei aussuchen könntet, wo ihr am liebsten wohnt, völlig unabhängig davon, also nehmen wir an, der Traumjob ist dort und die Family, die ihr habt oder haben wollt, oder wie auch immer, Was wäre der Ort? Ist der irgendwo in Deutschland? Ist er nicht in Deutschland? Was ist der Ort, an den ihr am liebsten gehen würdet? Was ist Heimat?
Ich finde die Frage richtig schwer,
Ich
weil ich
weiß,
mich jetzt hier in Bonn auch schon verwurzelt fühle. Ich wohne jetzt auch seit 5 Jahren hier und habe ja einfach Freunde und ein Netzwerk und genau, mir gefällt es hier eigentlich auch voll gut. Aber gleichzeitig ist für mich Leipzig und die Region drumherum schon eben irgendwie der Ort, wo ich auch aufgewachsen bin und wo meine ganze Familie auch lebt und wo ich weiß, da ist einfach super viel Familiengeschichte auch passiert. Also für mich ist das gleichzeitig auch einfach ein Ort, der mir super wichtig ist und der vielleicht auch Heimat bedeutet. Aber ich war ja auch viel im Ausland unterwegs, deswegen, also genau, ich finde es voll schwierig. Ich habe mir auch schon häufig die Frage gestellt, was ist zu Hause eigentlich für mich? Und ich glaube, es ist gar nicht unbedingt ein Ort, sondern eher die Menschen, die dann einfach ja, mit dabei sind.
Also du willst auch nicht unbedingt in Dänemark leben, wo es so viele Picknickorte gibt, so viele Orte, an denen mehr Gemeinschaft ist als in Deutschland je und so weiter. Das ist genau, das verbinde ich jedenfalls total damit.
Aber ehrlich gesagt finde ich es jetzt gerade in Deutschland auch irgendwie, also ich finde es schön, jetzt wieder in Deutschland zu sein und eben auch an Themen zu arbeiten, die mich auch betreffen und irgendwie hier auch meinen Teil zu leisten. Ich finde, das gibt auch super viel Selbstwertgefühl, irgendwie ein Teil von was zu sein und da auch aktiv mitzugestalten.
Vanessa, Heimat, Zukunft, wo war's?
Zwei unterschiedliche Fragen in einer, würde ich behaupten.
Ich
Aber
wollte es ein bisschen
tatsächlich
komplizierter noch
ist,
machen, ist ja klar.
tatsächlich wäre für mich die Antwort auch die gleiche. Ich liebe Chemnitz auf jeden Fall, ist meine zweite Heimat geworden. Diese Stadt, hat mich dreimal hierher gezogen. Also da ist schon echt, muss schon was sein, damit man dreimal hierher zieht. Und muss aber sagen, wenn ich an ja, Heimat denke, ist es schon auch da, wo meine Eltern leben, wo ich aufgewachsen bin, das Leipziger Land. Und auch ich würde sagen oder behaupten, da sehe ich meine Zukunft oder vielleicht ja, mein Lebensnachmittag, weil ich die Region ganz toll finde mit den Seen. Und ich liebe Leipzig und auch da habe ich irgendwie eine tiefe Verbindung hin durch Familie und auch selber schon mal dort gelebt zu haben. Aber ich würde auch behaupten, dass es bestimmt auch andere Orte gibt, wo man sich zu Hause fühlen kann, wenn da die richtigen Menschen sind und man eben, ja, seine kleine Community gefunden hat, mit der man sich wohlfühlen kann.
Also wir empfehlen den Radweg oder den Joggingweg am Rhein in Bonn, der wirklich zauberhaft ist, glaube auch um diese Jahreszeit unglaublich schön, wenn ich mich recht erinnere. Wir empfehlen den Kospudener See, wenn ich das richtig verstehe, Vanessa, als Ort, an dem
Ja,
man
ich mag
sehr
lieber
gut
den Störmtaler, aber die Seite,
den
die nicht so ganz
Stormtaler See,
durchpüksiert
genau.
ist.
Also ja, das ist noch viel specialer quasi, wo man gut abchillen kann. Ist ja auch wichtig in so anstrengenden Zeiten, dass man Orte hat, an die man gehen kann. Wir verlinken euch ein Eiershake-Rezept hier unten neben den Homepages von Keinheit, den Filmen und so weiter. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, dass ein paar Menschen, die der Gen Z Ost angehören, Bock haben, den Podcast zu hören. Wir werden ihn auch ein bisschen verbreiten und eure Sachen zu sehen und hoffe sehr, dass ihr damit weitermacht. Und es ist so cool, dass ihr das mit so viel Fröhlichkeit tut. Das macht Spaß. Ganz herzlichen
Und ich
Dank
hoffe
euch.
auf ganz viele Bilder von Eierschecke, wenn jemand diese Eierschecke backt.
Also genau, wir werden einen Eierschecken-Aufruf starten. Okay, ich back auch eine. Ich bin dabei. Also ich kann
Sehr
es auch,
gut.
ich mag es halt nur nicht so. Aber es kann,
Wir
können
teilen das
andere.
dann in unserer Story.
Alles Liebe für euch und danke an Vanessa, danke an Lisa und danke an das Engagement für Keinheit. Salut.
Danke dir.